Heute mal wieder zu Gast der Gründer von High Snobiety, Unternehmer und Experte für New Luxury, David Fischer.
Einer der erfolgreichsten Vereine der Welt, was jetzt den Sport angeht. Aber wenn du dir die Umsätze anschaust, gibt es natürlich andere, die ihnen die Position abrennen. Ja, und das liegt natürlich auch zum Beispiel gerade daran, weil sich Bayern München noch nicht als Lifestyle-Marke positioniert, definiert und vermarktet und das eigentlich noch nicht auslebt. Let's go! Go!
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Ich erzähle mal wieder von unserer Partnerschaft mit Audi, aber heute ganz anders. Denn Audi hat ein Produkt entwickelt, das kein Auto ist, auch kein Motor hat, sondern ein komplett neues Angebot. Und zwar die Audi On Demand Services. Extrem spannend, richtet sich vor allen Dingen an Geschäftskunden, um Audi mal wirklich die Fahrzeuge zu erleben. Es gibt da zwei Modelle, einmal Audi Rent und einmal Audi Subscribe. Über Audi Rent kann man, wie der Name schon sagt, ein Fahrzeug mieten. Und zwar vor allen Dingen Fahrzeuge, die man sonst bei seinem normalen Vermieter vielleicht nicht bekommt. Es gibt dann Vollkasko, unbegrenzte Kilometer, keine versteckten Kosten. Es geht darum, dass ihr das Fahrzeug einmal kennenlernt und sowohl Privat- als auch Gewerbefahrten drüber abwickelt. Das zweite, Audi Subscribe, das ist eine Lösung zwischen Rent und Leasing. Also man bekommt ein Fahrzeug für 4 bis 12 Monate, kann sich auch da ein sehr spezielles Fahrzeug auswählen, bekommt das dann direkt vor seine Tür geliefert und kann das dann halt bis zu 12 Monaten benutzen. Es gibt ja auch die attraktiven e-tron-Modelle.
Halt, stopp! Philipp ist gerade im Urlaub, aber trotzdem gibt's hier noch einen kurzen Extra-Hinweis. Und zwar mit dem Code OMR2021 bekommt ihr 5% Rabatt auf das Audi Rent-Angebot. Und zwar bis Ende Juli könnt ihr die Reservierung vornehmen. Das Ganze maximal 3 Tage, also ein gutes Testangebot, zum Beispiel für über das Wochenende, könnt ihr das ausprobieren. Den Code könnt ihr angeben in der App oder online bei der Zusammenfassung der Buchungsdetails. Wie gesagt, OMR2021, 5% Rabatt, alle Infos auf audi.de/OMR.
Hinweis auf eine Firma, die zur elementaren Grundausstattung, zum Basis-Toolkit, zur Werkzeugbox aller Firmen gehören sollte, die Produkte verkaufen wollen im Netz. Und deswegen heißt die Firma auch praktischerweise Products Up. Es geht darum, dass ihr eure Produkte auf verschiedensten digitalen Marktplätzen und Vertriebskanälen schlüssig, aktuell, optimiert, möglicherweise sogar syndiziert anzeigt. Dazu gehören natürlich Orte wie Google, wie Amazon, wie Facebook, wie Walmart. Überall da möchte man vernünftig seine Produkte angezeigt bekommen, wenn man mit diesen Firmen zusammenarbeitet. Und das genau unterstützt Products Up. Products Up hilft also auch damit, intern Datensilos aufzubrechen und eigene Produkte halt schneller über die Plattform zu vermarkten. Mehr als 800 Firmen weltweit vertrauen auf Products Up, eine deutsche Firma mit Hauptsitz in Berlin. Alle weiteren Infos dazu unter productsup.com/OMR. Seit 4 oder 5 Jahren verfolgen wir, wie der David gemeinsam mit seinen mittlerweile 160 Kolleginnen und Kollegen High Snobiety ausbaut. Angefangen hat es ja mal als sein persönliches Blog, wo er aber ein bisschen Fashion und Luxus gebloggt hat. Mittlerweile ein richtiges weltweites Imperium. Er ist auch Händler, er ist Produzent, er macht Direct-to-Consumer-Brands, er partnert mit den verschiedensten Luxusmarken. Er kennt sich einfach richtig gut aus und zeigt auch, wie man eine Medienmarke aus Deutschland heraus heutzutage baut, die auch noch international anerkannt wird, respektiert wird. Echt eine richtig coole Geschichte und ich habe da immer Spaß dran, ab und zu mit ihm so ein bisschen Updates zu machen. So, wie geht's dir gerade und wie siehst du den Markt? Bevor wir in den Podcast reingehen, noch ein kleiner Gefallen an meine beiden Geschäftsfreunde Jochen Krisch und Sven Ritter. Die machen bekanntlich K5 und richten da demnächst wieder die K5 digital aus. Eine Woche voller E-Commerce und Handelsthemen mit den Top-Leuten aus der Branche und zwar vom 22. Juni bis zum 1. Juli jeden Tag. Dabei sind zum Beispiel die Kollegen von Flink, die ja gerade eine große Finanzierungsrunde gemacht haben, aber auch Amazon, Douglas, extrem spannend, MyTheresa, all die Leute bringt die K5 an den Start. Das Ganze kostet nichts, man kann sich auch kostenlos in Networking-Rooms einwählen. Am besten, ihr schaut mal rein, kostenlos anmelden, k5.de. Der Jochen war ja vor kurzem hier im Podcast, ihr wisst, was der kann. Auf geht's! Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Ein alter Bekannter dieses Formats, ein Freund des Hauses, hoffe ich sagen zu dürfen, ist mal wieder da. Wir beobachten seit vielen Jahren, wie er seine Medienmarke weltweit aufbaut. Die Rede ist von der Marke High Snobiety und der Gast ist der Gründer David Fischer. Moin David.
Ja, wie geht's dir?
Ja, mittlerweile wieder ganz gut.
Super.
Und dir?
Mir geht's auch ganz gut. Gutes Wetter, Sommer geht los, Pandemie geht am Ende zu. Also ich glaube, wir können es grundsätzlich jetzt erstmal nicht beschweren.
Verfolgst du eigentlich, was so deutsche Newcoming Streetwear-Brands machen? Ich hatte vor kurzem im Podcast hier den Ashraf von 6PM. Es gibt irgendwie hier Justin mit der Marke Peso. Also da gibt es schon so verschiedene Personenmarken oder ja, also neue Brands, die so sehr, sehr gut unterwegs sind. Ist das ein Thema für dich?
Es geht, aber um ehrlich zu sein, gar nicht absichtlich. Sagen wir mal so, ich stolpe einfach nicht so oft darüber in meinem Day-to-Day. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Thema, weil wir immer sehr global agiert haben und auch lange mit einem sehr starken Amerika-Fokus, und das ist ja auch heute immer noch wirklich der größte Einzelmarkt bei uns und mit Abstand der größte Teil vom Umsatz. Dementsprechend ist habe ich mich nie so wirklich mit den deutschen Marken beschäftigt, aber ich habe von 6PM habe ich was gehört und habe auch gerade letztens wieder mit jemandem drüber gesprochen, weil sie, glaube ich, auch bei dir im Podcast waren. Und von Justin hatte ich auch schon mal was gehört und hab mir es dann auf Instagram natürlich auch beides mal angeguckt. Und ja, ist natürlich cool zu sehen, weil das sind natürlich genau die Sachen, mit denen wir uns eigentlich seit Jahren beschäftigen, also hauptsächlich aus Amerika kommend. Und uns jetzt natürlich cool zu sehen, dass die Sachen auch in Deutschland ankommen und auch super umgesetzt werden. Und ja, und es ist cool natürlich, dieses ganze Prinzip immer so Capsule-Kollektionen nah an der Zeit irgendwie dann in den Markt zu droppen. Und ich meine, das Creative sieht ja auch super aus. Also haben wir auch immer coole Lookbooks und coole Assets zu dem Ganzen. Ja, es ist halt letztendlich genauso, wie man moderne Marken aufbaut. Letztendlich, und genau, deshalb wundert es mich im Endeffekt auch nicht, dass das so gut funktioniert. Haben starke Communities um sich herum aufgebaut, haben ein sensationelles Engagement innerhalb dieser Communities und haben dann starke Persönlichkeiten da an der Front stehen, mit denen sich dann anscheinend auch viele junge Menschen gerne identifizieren möchten. Und genau, deshalb, ja, wundert mich nicht und bin halt sehr froh, dass so Sachen jetzt auch in Deutschland passieren und funktionieren, weil diese ganze Creator-Economy natürlich auch einfach so eine wunderbare Chance ist für junge Menschen, sich selbst auszudrücken, kreativ zu sein und zu entfalten. Und ja, also super stark.
Löst es eigentlich langsam auch alte oder die Pioniere dieses Streetwear-Hypes irgendwie ab? Wir reden seit Jahren über Supreme. Spürst du da, die wurden ja vor kurzem verkauft für sehr viel Geld in so eine Holding, also mit dem wahrscheinlich dem Ziel, da irgendwie noch mehr raus zu machen. Spürst du bei diesen super gehypten Brands eigentlich mittlerweile irgendeine Art von Verschleiß? Oder sagst du, Supreme zum Beispiel als Posterchild des Ganzen, das läuft nach wie vor genauso wie vor 5, 6 Jahren?
Du, also ich glaube, also ohne jetzt im Ernst, ohne da jetzt wirklich im Detail Zahlen zu kennen, glaube ich, also gibt es einfach so ein paar Standout-Marken wie Supreme, wie Palace, und also davon gibt's ja auch nicht viele. Ne? Das darf man auch nicht vergessen, die auf dem Niveau solche Größen erreichen und da wirklich so lange weiterhin so stark wachsen können. Ich glaube, also in Supreme, also was ich jetzt so, das wäre jetzt meine persönliche Einschätzung, ich glaube, die haben das alles einfach echt gut gemanagt in den letzten Jahren, haben also auch jetzt wieder diesen Verkauf gut gemanagt, also haben sich da wurden ja ein VFC verkauft, wie du sagst, so eine Holding-Struktur, was ihnen erlaubt, glaube ich, als eigenständige Marke weiter ganz stark bestehen zu bleiben, ohne da jetzt in allem möglichen Quatsch sich einmischen zu müssen oder dass sich andere bei ihnen groß einmischen, aber können natürlich gleichzeitig weiter wachsen und finden natürlich die coolsten im Markt, die coolsten Consumer Supreme heute noch genauso cool wie vor 5 oder 10 Jahren? Nein. Also ganz klar, tragen diese Leute Supreme noch? Wahrscheinlich eher selten, wenn überhaupt. Mhm. Aber das ist ja letztendlich ein ganz normaler Prozess. Und nichtsdestotrotz würde ich behaupten, hat Supreme unfassbar gut hinbekommen, sich treu zu bleiben, sich als Skate-Marke treu zu bleiben und ihrer Attitude treu zu bleiben. Und ich glaube, viel besser bei dem Wachstum, den diese Marke gehabt hat, kannst du es gar nicht machen.
Ich meine, aber ist das nicht trotzdem eine Niederlage dann für die? Weil ich meine, du beschreibst es ja gerade, ich hätte es genauso wahrgenommen, Aber ich meine, es gibt ja auf der anderen Seite halt Luxusmarken, die das durch Verknappung zum Beispiel anders geregelt hätten. Jetzt nehmen wir mal ganz extrem jetzt eine Rolex oder so. Da ist es nicht so. Also das ist jetzt seit 20, 30 Jahren komplett konstant. Auch weil die vielleicht anders limitieren, vielleicht weil die noch ein anderes Produkt erzeugen. Aber so eine Supreme, ich glaube, selbst obwohl sie es exzellent machen, spürt man, dass es ihnen nicht gelingt, jetzt die super, sagen wir mal, Pioneers bei der Stange zu halten.
Ich glaube, zu einem gewissen Grad schaffen sie es schon, nur nicht mehr so, wie sie es halt mal geschafft haben. Und ich bin mir nicht sicher, ob das in der Modeindustrie wirklich auf dem Niveau überhaupt möglich ist. Und ich glaube, Rolex ist ein ganz, ganz eigenes Beispiel oder die Uhrenindustrie. Da gibt es dann so 2, 3 in der Uhrenindustrie, die das schaffen. Aber durch ein extremes Gap letztendlich zwischen Demand und Supply, würde ich mal behaupten. Also zumindest bei gewissen Produkten. Ja, und ich würde auch behaupten, Supreme, die könnten morgen 5 Millionen T-Shirts in einer Stunde ausverkaufen, wo einfach nur ihr Logo drauf ist. Mhm. Ja, also die könnten wahrscheinlich signifikant mehr Umsatz machen, als sie es heute machen. Und halten sich da ja immer noch zurück. Ja, und man geht immer noch jeden Donnerstag bei Supreme auf den Online-Store und fast alles ist eigentlich sofort ausverkauft. Mhm. Ich meine, und da reden wir von einer Marke, die mittlerweile, die sind 2, 3 Jahren 30 Jahre alt. Mhm. Ja, also das ist schon der Wahnsinn. Ja, und sie schaffen es immer noch, glaube ich, auch den Culture Pioneer Consumer anzusprechen, vielleicht nicht mehr mit jedem Thema und jeden Donnerstag, aber sicherlich ein paar Mal pro Saison. Also ich glaube, insgesamt ist das schon alles top. Ansonsten, um auf deine Frage zurückzukommen, klar, glaube ich natürlich schon, dass man mehr kleine Marken konsumiert als jemals zuvor. Also ich glaube, man kauft immer noch gerne die eine oder andere große, wenn ein spannendes Thema kommt. Aber man hat natürlich so viele kleine Marken, die mittlerweile relativ einfach T-Shirts, Hoodies, Kappen und kleinere Kollektionen herstellen können und über eigene Storefronts in den Markt bringen können, dass da natürlich schon ganz, ganz viele tolle kleine Marken gibt. Ich habe letztens wieder... wie heißt der? Ich glaube, Eric Emanuel oder so, ist eine kleine Marke aus Amerika. Oder was bei uns auch im Markt, was auch cool ist, Hidden, muss ja auch mal angucken. Mhm. Das hat angefangen als so kuratiertes Instagram-Account. Die haben immer so viel Vintage-Streetwear gepostet. Mhm. Und haben dann irgendwann angefangen, auch ein bisschen Produkt zu machen. Und die haben jetzt zum Beispiel, die haben auch so kleine Kollektionen, die jeden Monat kommen. Und aus irgendeinem Grund hat sich ihre Socke als so das absolute It-Item herausgestellt. Und da siehst du, und dann hast du so ein großes H an der Seite drauf in einem Kreis und ist so der Poser-Shot ist jetzt okay. So ein cooler neuer Turnschuh mit der Hidden-Socke. Ja? Okay. Das heißt, es ist so schwierig, diese Socke zu bekommen, dass die Jungs sogar ein Subscription-Modell jetzt aufgesetzt haben, wo sie einmal die Woche einen coolen Artikel irgendwie schreiben. Und du darfst eine Stunde vor allen anderen dann die Drops shoppen. Und der einzige Grund, warum Leute sich diese Subscription holen, ist, weil sie sonst nicht an die Socke rankommen. Und da reden wir von einer Subscription, die kostet dreifache von Netflix, ne, im Jahr. Also so ist jetzt auch nicht billig. Also ist der absolute Wahnsinn. Aber das sind die Sachen, die mich letztendlich faszinieren. Also so Leute zu sehen, wie die aus einem Instagram-Account heraus ein Subscription-Geschäft aufbauen, ein Kollektions-Markengeschäft aufbauen. Und das sind die Sachen, die wir spannend finden, die uns inspirieren. Und ich meine, du siehst es ja auch so ein bisschen an dem, was wir selbst machen. Wir sind ja selbst eigentlich auf einer Journey zur eigenen Direct-to-Consumer-Brand und haben da viel getestet in den letzten 2 Jahren. Kommt da jetzt so langsam eigentlich an die richtige Formel auch für uns selbst heran.
Also, was ist euer Produkt? Also ich meine, ja, ich habe ja, also erzähl mal für den Hörer, ich verfolge es ja irgendwie heißt es weiter, ich folge dir. Übrigens, Hidden noch mal ganz kurz dazu, ich habe gerade bei Instagram geguckt, die nennen sich dort in der Bio Zeitschrift. Also okay, scheint mal irgendwann eine Zeitschrift gewesen zu sein vielleicht. Aber jedenfalls, erzähl mal so von euch, was ist denn so euer aktuelles Flagship Produkt, also wenn das heißt Nobiety D2C Product, außer jetzt den offensichtlichen Services, über die wir gerade gesprochen haben.
Produkt hat bei uns natürlich schon immer eine Rolle gespielt und ist dementsprechend ein ganz natürlicher Bestandteil von unserem Universe. Mhm. Und insofern ist natürlich für uns wirklich ein Dream come true, jetzt auch so stark selbst in das Thema Produkt hereinzugehen. Und wir haben da ja vor bisschen unter 2 Jahren angefangen mit einem reinen Drop-Modell, ja, ein Modell, was für unseren Markt relativ bekannt war, für unsere Marke auch schon gewissermaßen gestanden hat, weil wir lange über diese Drops von anderen Marken schon geschrieben haben und haben dann damit angefangen. Und es ging natürlich auch ganz stark um eine Differenzierung, weil wir wussten, also das Letzte, was wir jetzt brauchen, ist einfach noch ein Retailer. Mhm. Und haben das dann gemacht über die letzten 2 Jahre, haben super viele Erfahrungen gesammelt mit verschiedensten Drops, haben da ja wirklich mit Prada angefangen, haben mit Moncler gearbeitet, mit Adidas, mit Nike, mit Versace, mit ganz, ganz vielen Partnern im Streetwear-Segment, im Luxus-Segment, im Collectibles-Segment und haben da wirklich super Erfahrungen gesammelt. Manche Sachen, was wirklich super hohe Umsätze in Minuten, andere Mal hat es nicht so gut geklappt und da wurde auch gemerkt, dass wann macht ein Job Sinn, wann macht ein Job keinen Sinn. Wir haben viel darüber gelernt, wie wir mit unserem Content diese Jobs am besten steuern können und haben und das Hauptlearning war lustigerweise haben immer mehr eigenes Produkt gemacht und haben gemerkt, das kommt eigentlich besser an als alles andere. Und haben heißt es bei der Stranger Things Kollektion gemacht und dann mit dem Bauhaus Archiv gearbeitet, mit Sotheby's und mit Margiela. Also haben auch da, also selbst angefangen, ganz viele Turnschuhe mit New Balance und mit Adidas und haben da ganz viel Erfahrung gesammelt und haben eigentlich immer wieder gemerkt, also Produkt, wo heißt es, weil die draufsteht, von uns designed für unsere Community, das klappt eigentlich am allerbesten. Und konnten da jetzt natürlich auch das letzte Jahr Pandemie nochmal ganz toll nutzen, irgendwie da unsere Strategie neu auszurichten. Und letztendlich kann man es so sagen, also was du von uns siehst und sehen wirst jetzt immer mehr ist, wir werden einerseits eine hochkuratierte Shopping-Plattform werden, wo du wirklich immer Produkt von einer gewissen Anzahl von Marken kaufen kannst. Ein Produkt, was wir einkaufen und verkaufen. Mhm. Also was es so kuratiert sehr, sehr wenig gibt, über verschiedenste Produktkategorien hinweg, aus Japan, Amerika, Europa, also ganz tolle, von uns kuratierte Produkte, die du bei uns tagtäglich einkaufen kannst. Mhm. Dann wird es darüber hinaus wirklich feste, heiß und weite Kollektionen geben. Die erste geht jetzt im Juli los. Und die Kollektion wird dann auch in der Form von Drops, wirklich jeden Monat wird es dann von uns heiß und weite Produktdrops geben, die wir launchen. Wie gesagt, Start jetzt im Juli. Mhm. Und dann da oben drüber wiederum gibt es natürlich dann zahlreiche, wie es auch jetzt schon gibt, heiß und weite Kollaborationen. Da hast du vielleicht gesehen, vor ein paar Wochen kam unsere heiß und weite Adidas-Kollaboration der ZX raus, wo wir auch eine schöne Apparel-Kollektion drumherum designt haben, was echt gut geklappt hat. Dann kam vor kurzem unsere Villebrequin Swimwear-Kollektion raus, was auch super also, war.
Das ist ja diese Luxus-Badehosen-Marke.
Genau, sein, ne? Ganz genau. Mit denen haben wir eine Capsule gemacht, also Badehosen, Hemden, Handtuch.
Wie viele Badehosen kann man da, also verkauft ihr da so Größenordnung jetzt mit denen zusammen? Wenn man die so kauft, da kostet eine Badehose dann schon noch mehrere hundert Euro, ne? Das muss man sich klar machen, ne?
Genau, wir haben zwei Modelle gehabt. Die eine hat, glaube ich, 150 Euro gekostet und die andere 220. Mhm. Also es sind sehr teure Badehosen. Wir waren eigentlich selbst überrascht, wie gut die sich dann verkauft haben, weil sie natürlich auch einfach dafür bekannt sind. Also ich glaube, Leute, die Villebrequin kaufen, wissen auch natürlich einfach, was es kostet und deshalb überrascht oder schockiert der Preis da auch nicht. Und
wir reden dann schon von ein paar tausend Stück logischerweise.
Ja, klar. Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, wie gesagt, das Produkt gibt's ja auch bei Villebrequin Beverly Hills und bei Villebrequin Saint-Tropez und bei Villebrequin New York. Also die haben ja auch Läden weltweit. Wir haben dann ja auch dazu noch T-Shirts, Hoodies, Kappen und etc. dazu designt, die von uns auch produziert wurden. Das hat auch unfassbar gut funktioniert, weil es natürlich Produkte sind, die es typischerweise bei ihnen nicht gibt. Und das hat schon toll geklappt. Und da wirst du ganz, ganz viel von uns sehen. Also ganz, ganz viele Projekte mit Turnschuhmarken, mit Luxusmarken, alles Mögliche. Und dann gibt es eigentlich da oben drüber gibt es nochmal so ein Thema, das nennen wir bei uns Flagships. Und das ist eigentlich das Thema, was ich, also mit Abstand am coolsten finde. Und warum? Weil es einfach, also wie gesagt, es gibt andere Publisher und es gibt andere Agenturen, es gibt andere Consultancies, es gibt, weißt du, es gibt Publisher, die T-Shirts machen. Und was ist, das gibt's alles, aber ich finde, mit diesen Flagships, das ist wirklich ein Thema, was extrem unique ist und was wirklich ein Thema ist, was es nur bei uns gibt. Und Flagships bei uns, vielleicht hast du letztes Jahr Colette Mon Amour gesehen.
Ja, also die Kollaboration mit dem damaligen, noch existierenden, legendären Pariser Klamottenladen, sag ich mal, Colette, was ja so ein ganz ikonischer Laden ist.
Genau. Eigentlich die Mutter aller Concept Stores, ja, 97 aufgemacht, 2017 zugemacht, auf dem Höhepunkt. Und wir haben ja ein Colette Mon Amour, eine Documentary produziert und haben dann, um diese Documentary zu launchen, praktisch über 2020 hinweg Pop-Up-Stores gemacht in London, Paris, New York, Tokio und haben dann den digitalen Release mit großem Produkt Kollaborations-Release dann im Dezember gemacht. Und da kommen halt für mich wirklich die Punkte zusammen, die können nur wir. Und zwar super starker Content, super starke Geschichte trifft auf super starkes Produkt und wird dann wirklich ganz, ganz tight miteinander verpackt. Mhm. Und das war wirklich ein super starkes Thema für uns, was wirklich das ganze Jahr über hart durchgebrochen ist und relevant war und auch einen riesen Spaß gemacht hat natürlich, weil wir mit so vielen verschiedenen Marken an tollen Produkten zusammenarbeiten konnten, um diese Colette-Geschichte weiter zu erzählen. Und wie du ja vielleicht auch gesehen hast, Colette Mon Amour zum Beispiel war mit dem Dezember-Release dann in Anführungszeichen vorbei. Mhm. Aber wir haben jetzt zum Beispiel Not in Paris als komplett eigenständiges Flagship-Modell. Wir haben Berlin.
Das ist ja genau, das musst du beschreiben. Ja. Das habe ich nämlich wahrgenommen. Also Not in Paris, so heißt die Marke, die ihr gelauncht habt. Ich hätte das auch so verstanden, dass ihr darunter auch so Events macht und sowas.
Genau, Not in Paris ist eigentlich entstanden letztes Jahr im Mai. Ja, mhm. Und da haben wir gemerkt, okay, Paris Fashion Week im Juni passiert nicht. Mhm. Und es ist ja eigentlich voll schade, dass es nicht passiert, weil es immer so einer dieser Momente ist, wo unsere Community global zusammenkommt an einem Ort. Mhm. Und da geht's nicht um Fashion-Shows und da geht's nicht um erste Reihe sitzen für uns, sondern es geht darum, unsere Community aus der ganzen Welt kommt an einem Ort zusammen. Mhm. Und das wollten wir eigentlich schaffen. Wir wollten sagen, okay, wie können wir was Ähnliches kreieren? Ja, weil wir wussten direkt, ganz ehrlich, jetzt irgendwie eine Fashion-Show abfilmen und zeigen, das interessiert doch niemanden. Mhm. Ja, weil das war ja so die ganzen klassischen Fashion-Show-Veranstalter, haben ja dann angefangen, irgendwelche virtuellen Fashion-Shows und bei uns war direkt so, ey Leute, so, ich setze mich doch jetzt nicht hier vor den Screen und gucke mir ein paar Models an, die irgendwie einen virtuellen Runway runterlaufen. Aber wir wussten halt, wir wollen immer noch mit diesen ganzen Marken arbeiten, wir wollen tollen Content zusammen kreieren. Dann haben wir Marken eingeladen bei Not in Paris, ein bisschen ironischer Name, weil wir sind alle nicht in Paris, also hieß das Ding Not in Paris, und mitzumachen. Und waren dann eigentlich echt überrascht, weil Hermes und Dior und Fendi und ganz viele Streetwear-Marken und Collaborators waren alle super excited mitzumachen. Mhm. Und dann haben wir mit diesen ganzen Marken tollen Content für Not in Paris gemacht.
Was heißt das? Was sag mal konkret ein Beispiel? Was haben die da so gemacht?
Ja, wir haben für Hermes haben wir ein Lookbook produziert mit was für ihre neue Silk Scarf Kollektion. Wir haben mit Tom Brown und Coffee, es ist so eine up and coming Reggae Künstlerin, haben wir auf Jamaika ein Musikvideo produziert. Mhm. Rick Owens hat ein Behind the Scenes Video von seiner Produktion in Italien produziert, exklusiv für uns. Mhm. Und. Also haben da ganz, ganz viele tolle Themen als Teil von Not in Paris gehabt. Und es ging, weil du musst dir ja vorstellen, normalerweise bei einer Fashion Week, eine Fashion Week ist erstens B2B, da gehen ja Einkäufer hin, da gehen Journalisten hin, da gehen ja keine Endkonsumenten hin. Ja? Und eine Fashion Week ist immer 6 Monate im Voraus. Das heißt, ich zeige dir, jetzt im Juni zeige ich dir, was im Januar in den Laden kommt. Mhm. Und wir haben gesagt, okay, aber that's it. Fashion Week ist nicht mehr B2B. Fashion Week ist B2C. Ja, das heißt, es ist vollkommen wurscht, was nächsten Januar in den Laden kommt, sondern das Ziel, was jetzt im Laden ist. Ja, und haben gesagt, okay, let's live the moment. Ja, anstatt jetzt hier weiter so ein B2B-Ding zu fahren, sondern lasst es uns als echtes B2C-Thema verstehen.
Aber das heißt, am Ende habt ihr, lebt es bei euch auch auf der Webseite ganz stark. Also wenn man sich jetzt anguckt, heißt nobiety.com, ist ja ne, eure Plattform sozusagen. Und dann habt ihr sozusagen auf dieser Plattform mit Not in Paris einen neuen Vertical geschaffen. Und dann da also von diesen Lookbooks, wie du es gerade beschrieben hast, Videos, digitale Kunst, alles drunter angesammelt mit den Partnern zusammen, was sozusagen aus eurer Sicht eine Art digitales
Eigentlich eher wie so eine Art digitales Fashion Festival. Ja, ja. Eher ist keine Fashion Week, ja, aber Fashion Festival, aber zeitgleich mit der Paris Fashion Week. Mhm. Und dann haben wir damals, ich meine, es war alles last minute, das war alles so in 4 Wochen. Und dann haben wir gesagt, okay, das wäre eigentlich cool, so als Gag noch irgendwie Not in Paris eine Cap zu machen, ein T-Shirt, ein Hoodie zu machen. Mhm. Okay, cool, machen wir. Haben wir das dann gemacht. Und dann haben wir den Content gelauncht, haben die Kleidung gelauncht. Das Zeug war innerhalb von irgendwie 1-2 Tagen komplett ausverkauft. Und wir haben gemerkt, dass das Produkt wirklich ein echter Bestandteil von dem Ganzen war und eine genauso große Rolle gespielt hat wie das Tom Brown Video, wie das Hermes Lookbook, wie das Rick Owens Video. Genauso hat der Hoodie und die Kappe auch die Message transportiert. Mhm. Und hat Millionen von Impressions generiert, weil Influencer sich das gekauft haben oder sich von uns geschenkt bekommen haben, es gepostet haben und geshared haben. Und da haben wir eigentlich gemerkt, okay, pass mal auf, wir haben hier eigentlich unser nächstes Colette Mon Amour. Mhm. Und haben dann im Januar haben wir dann Not in Paris 2 gehostet und haben auch zum ersten Mal Berlin gemacht. Ja? Also ähnliches Modell, aber fokussiert auf Berliner Kreative, also Designer, Fotografen, Künstler, die in Berlin angesiedelt sind, haben auch dafür Produkt gemacht, was auch unfassbar gut funktioniert hat. Und haben dann auf einmal gemerkt, okay, das werden eigentlich unsere neuen Flagships jetzt. Und das sind Themen, die kann niemand anderes so machen wie wir. Ja? Und Not in Paris, jetzt die nächste Edition, haben wir gerade announced. Und ich glaube, ich bin unfassbar stolz und auch, also ich finde selbst unglaublich teilweise, was wir da in der Kürze der Zeit auch wieder auf die Beine gestellt haben, weil wir haben jetzt wirklich, das wirst du jetzt in 1-2 Wochen sehen, ich meine, da ist Bathing Ape dabei, da ist APC dabei, da ist Gucci dabei, da ist Tom Brown wieder dabei, da ist Paris Saint-Germain dabei, da ist...
Die Marke gehört jetzt zu Jordan Brand, oder?
Na, Paris Saint-Germain ist ja der Fußballverein.
Ach so, okay, weil ich verbinde die immer mit der Jordan Brand, weil das ja irgendwie so, ne?
Genau, die machen, genau, Paris Saint-Germain, also die Trikots und Kleidung macht Jordan. Mhm. Und haben da wirklich jetzt auch wieder eine ganz tolle Liste an Marken dabei. Und wir haben jetzt aber zum allerersten Mal, wie bei Colette Mon Amour letztendlich, nicht nur tollen Content mit diesen ganzen Marken, sondern mit ganz vielen von diesen Marken auch exklusives Produkt extra für Not in Paris hergestellt. Mhm. Ja. Und du wirst sehen, ich will noch nicht zu viel wegnehmen, aber wir haben eigene Turnschuhe, wir haben eigene Kaffeetassen, wir haben eigene Kollektionen und Hoodies und Kappen und wir haben wirklich ein unfassbares Lineup an Produkt und diese Kombination aus starkem Produkt und starkem Content zusammengeführt unter so einem Dach, das ist eigentlich für mich das Direct-to-Consumer-Modell, was wirklich Highs & Mighty so in der Form erfunden hat und auch in der Form es nur ganz wenige überhaupt machen können. Und da bauen wir uns jetzt verschiedenste letztendlich Flagships auf. Not in Paris ist eins, Berlin kommt im September zurück.
Und USA, amerikanische Städte oder Shows, die dann da sozusagen gefeatured werden oder asiatische?
Wir also haben am Ende vom Jahr, ich kann nicht sagen, was es ist, aber haben wir Amerika, was schon Teil der neuen Flagship-Strategie ist. Und dann ab nächstem Jahr auch in Asien.
Ja. Okay, so also ein bisschen erinnert mich das auch jetzt in der digitalen Welt an das, was zum Beispiel diese amerikanische Brand, die immer Festivals macht in L.A. oder einmal im Jahr so ein Riesending.
Komplex.
Also erinnert mich so ein bisschen an Complex-Con, genau.
Ja, es ist natürlich, würde ich sagen, noch viel kuratierter. Wie gesagt, und es ist natürlich alles auch heißt Nobody Owned letztendlich. Mhm. Ne? Das heißt Nobody Not in Paris mit diesen ganzen Marken und Contributern. Wo Complex ist ja eher so eine Messe, also wo Leute eingeladen werden.
Wo natürlich aber trotzdem auch Marken sogar einzelne oder extra Produkte für entwickeln und so.
Absolut, absolut. Ja, genau. Ganz genau. Ich glaube, ich würde sagen, unseres ist nochmal ein bisschen spitzer, ein bisschen hochwertiger, ein bisschen anders positioniert. Und einfach gesagt, unseres passt zu heißen Variety und Complex passt zu Complex. Ja, also ich glaube, Complex hat da auch ein ganz tolles Modell für sich aufgebaut und macht das auch super. Und ich glaube, wir haben natürlich dann nochmal über Premium-Content, Premium-Produkt und Positionierung da einfach nochmal was sehr Eigenes auch für uns geschaffen in dem Fall.
Ist es eigentlich ein Zufall, dass bei so vielen Sachen, die jetzt neu entstehen, also bei Complex haben wir gerade über Complex gesprochen, das ist ja auch ursprünglich mal, glaube ich, eine Zeitschriftenmarke gewesen. Ja. Ich habe es gerade durch Zufall gesehen bei Hidden, ne, wo dann da bei Instagram steht, irgendwie Zeitschrift. Wenn man mal so anguckt, was ihr macht, ihr seid ja auch irgendwie eine Publishing-Brand, weil ursprünglich war es ja mal, kann man ja mal nachhören, in den ersten Gesprächen, die wir geführt haben, dein Blog am Anfang vor Jahren. Ne?
Klar, sind wir immer noch. Also wir sind viel mehr als ein Publisher, aber wir sind natürlich immer noch Publisher und bei uns spielt natürlich und das ist ja genau das, was ich so spannend finde, dass wir an einem Punkt jetzt sind, wo wir einerseits immer noch thought-provoking leading Content produzieren, ja, wo also unser Content positioniert uns als Thought Leadership Marke beim Cultural Pioneer every single day auf allen Kanälen. Ja, auch da geht's darum, immer, ja, staying ahead of the curve ist so praktisch der Leitgedanke der Marke heißt Nobody, ja. Keeping our audience ahead of the curve. Und das muss unser Content erfüllen, ja. Und muss immer die neuesten Marken, die neuesten Creator, die neuesten Kollaborationen, die neuesten Künstler da auf dem Schirm haben und unsere Audience präsentieren.
Aber,
und das Gleiche auch auf Produktseite.
Aber glaubst du, dass es halt trotzdem so ein Muster gibt? Ich meine, selbst irgendwie National Geographic, die jetzt ja eigentlich mit, die sind auch eine Zeitschriftenmarke, aber jetzt ja. Natürlich keine Lifestyle-Zeitschrift in dem Sinne. Aber auch da sehe ich jetzt immer mehr, dass die zu einer Fashion-Brand werden. Ist das so ein Muster?
Da ist, glaube ich, eher Lizenzgeschäft, aber trotzdem sehr, also glaube ich, sehr erfolgreich und auch sehr richtig, weil es natürlich, ich glaube, das hat verschiedenste Gründe. Ich glaube, zum einen, wir leben in einer Welt, da jetzt mal egal, wie groß du als Marke vor 10, 20 Jahren warst, wenn du als Marke nicht auf Instagram, Facebook, TikTok und etc. existierst du praktisch für die nächste Generation an Käufern nicht. Ja? Und das ist natürlich, glaube ich, für Publisher, die wie uns, wo der Job immer war, Relevanz und Audience, sind natürlich letztendlich prädestiniert, auf diesen verschiedensten Plattformen Relevanz zu haben, Followings aufzubauen und in direktem Austausch mit dem Consumer zu sein. Ne? Das nächste ist genau das Thema. Du bist halt wirklich jetzt bist in direktem Austausch mit deinem Consumer, ja? Was heutzutage, wie gesagt, jede Marke priorisiert, ein Direct-to-Consumer-Geschäft aufzubauen. Jede Marke auf diesem Planeten baut Wholesale ab und Direct auf. Ja, auch da, ja, geht es natürlich darum, starke eigene Kanäle zu haben, eine starke Voice zu haben, zu verstehen, wie du mit deiner Audience sprichst. Das sind alles Themen, die haben Marken auf diesem Planeten nie machen müssen. Die haben ein bisschen Werbung geschaltet, haben ihre Klamotten über eine Messe an irgendwelche Retailer verkauft, aber sie haben eigentlich keine direkte Verbindung mit ihrem Kunden gehabt. Ja. Ein Publisher hat das aber immer gehabt, von Anfang an. Mhm. Und dann darf man natürlich auch nicht vergessen, ja, wir kommen ja gerade aus so einem Direct-to-Consumer-Zeitalter zum gewissen Grad. Wir hatten ja jetzt jahrelang, wo alle paar Wochen gab es eine neue Marke. Die einen machen nur Pfannen, die nächsten machen nur Zahncreme, die nächsten machen nur Turnschuhe, die nächsten machen nur das, machen nur jenes. Viel Venture-Capital-Geld reingegangen. Ja, und wo dann über, also unfassbar hohe Summen über Facebook und Instagram und Google Advertising diese Marken hochgepumpt wurden. Mhm. Aber dann auf einmal gemerkt wurde, okay, in der Sekunde, wo die Kohle ausbleibt und nicht mehr diese Summen an Geld ins Advertising fließen oder das Advertising natürlich auch viel teurer geworden ist auf diesen ganzen Plattformen, bricht das ganze Modell zusammen. Mhm. Ja, wo auf einmal gemerkt wurde, ja Mist, also du brauchst eine echte Verbindung, ja. Und dann hast du jetzt auf einmal natürlich teilweise starke Publisher, die gibt's seit, uns gibt's seit 16 Jahren, andere, National Geographic, keine Ahnung, wie lange, viel länger, mhm. ja. Das ist natürlich wie so ein Treasure Trove auf einmal, ne. Guck mal, kennt jeder, super authentisch, ja. Und was kann man jetzt damit machen? Klar, National Geographic, was machen wir denn? Okay, wir machen Zelte, wir machen Outerwear und Jacken und passt alles wunderbar zur Marke. Mhm. Und, das heißt, es ist natürlich auch, die Promise ist natürlich zu einem gewissen Grad auch, dass du weniger Performance-Marketing ausgeben musst, ja, als andere Retailer, als andere Marken, weil du natürlich ganz natürlich dir über Jahre hinweg eine Audience aufgebaut hast, die freiwillig zu dir kommt.
Und noch ein Hinweis für Menschen und Firmen, die E-Commerce treiben, im kleineren oder auch im größeren Stil. Insbesondere geht es darum, wenn ihr ins europäische Ausland verkauft, dann kommen sofort eigentlich eine ganze Reihe von bürokratischen Problemen. Man ist dann umsatzsteuerpflichtig, man braucht erstmal eine Umsatzsteueranmeldung in verschiedensten Ländern und das sorgt sofort für Komplexität, für Bürokratie. Und da gibt es ein Unternehmen namens TaxDo, T-A-X-D-O-O, die lösen das für euch. Ihr schnallt die quasi einfach via API-Schnittstelle zwischen euren Marktplatz, über den ihr verkauft, wenn es Amazon ist oder eBay oder was auch immer es ist, oder zwischen euer Shopsystem, ob es nun Shopify ist oder irgendwas anderes. Und dann laufen all diese steuerlichen Themen direkt über TaxDo. Egal, ob es 10.000 Transaktionen sind, die ihr macht, oder 50.000, all das kann direkt von TaxDo erledigt werden. Euer Steuerberater wird auf jeden Fall massiv entlastet. Auch vergangene Vorgänge können damit noch sozusagen aufbereitet werden und abgewickelt werden. Deswegen, wenn ihr ins europäische Ausland verkauft und irgendwie keinen Bock auf Komplexität habt, dann denkt an TaxDo. Besucht mal deren Seite taxdo.com. Es gibt auch einen Deal, und zwar die ersten 3 Monate kostenlos, wenn ihr eine Mail schreibt an omr@taxdo.com und anfangt mit denen zu arbeiten. Ist das übrigens auch die Erklärung, weil du hast es gerade im Vorbeigehen gesagt und ich habe mich jetzt auch schon seit Längerem gefragt, wie hat es eigentlich Paris Saint-Germain, also PSG, geschafft, mit der Jordan-Brand oder mit der Partnerschaft so eine weltweite Hip-Brand zu werden? Weil eigentlich ist es ja nur ein Fußballverein, wie jeder andere auch. Also Bayern München oder sagen wir mal jetzt Chelsea erscheint mir nicht so sexy. Auch alles erfolgreiche Vereine, keine Frage. Und absolut, haben ja Fans. Aber PSG ist ja schon fast so eine Art Lifestyle-Marke geworden. Ja. Wie erklärst du das?
Also, sie haben einfach verstanden, dass sie Marke sind und nicht nur Fußballverein. Ja, und dass sie eine Marke sind, die für Paris steht, die für Fußball steht, die für einen gewissen Lifestyle steht. Und haben es verstanden, diese Marke auch über andere Wege zu vermarkten als über Fußball. Ja, und haben ja mittlerweile, keine Ahnung, vom Paddleboard bis zum Nike-Turnschuh, also alle möglichen Kollaborationen und Pop-up-Stores gemacht. Und wenn du dir anschaust, du hast Bayern München gerade genannt, einer der erfolgreichsten Vereine der Welt, was jetzt den Sport angeht. Aber wenn du dir die Umsätze anschaust, gibt es natürlich andere, die die Position abrennen. Mhm. Ja. Und das liegt natürlich auch zum Wissen gerade daran, weil sich Bayern München noch nicht als Lifestyle-Marke positioniert, definiert und vermarktet und das eigentlich noch nicht auslebt. Ja, aber auch da natürlich prädestiniert. Ja, super starke Community um diese ganzen Vereine drumherum. Menschen, die alles geben für diese Vereine, für die Spieler, die viel Geld ausgeben für Jahrestickets, um ins Stadion zu gehen, die jedes Trikot blind kaufen. Ja, das sind natürlich alles Mechanismen, die sich neue Marken es dauert lange, es kostet viel Geld, um sich so einen Hook an eine Community aufzubauen. Und im Sport hast du das natürlich einfach, in Anführungszeichen. Aber da verstehen natürlich momentan noch die wenigsten, das Ganze richtig zu managen, zu vermarkten.
Aber ich habe gesehen, in New York ist es auch so, da durfte ja hier Ronny Fieg, den, ne, auch Kumpel von dir, Keith, die Marke, der durfte ja sogar für die New York Knicks, also für den Basketballverein, ich glaube, angeblich einer der wertvollsten Vereine überhaupt auf der Welt, also noch weit vor Bayern, der durfte für die ein Trikot designen, ne?
Genau. Und das ist, um jetzt in Gang und Gäbe, jetzt ist natürlich Basketball auch nochmal, was Lifestyle angeht, nochmal ein paar Schritte Fußball voraus. Ja, ich meine, du guckst dir in Amerika die NBA an, da gibt's die NBA Louis Vuitton Kollektion, da gibt's die NBA so und so Kollektion. Du guckst dir Pre-Game, kommen die ganzen Spieler ins Stadion und werden fotografiert, die Outfits werden fotografiert, wie so ein Pre-Game-Runway, wo sich die Spieler als Style-Icons positionieren. Ja, und Fußball ist natürlich grundsätzlich prädestiniert dafür. Ja, ist ja nochmal ein viel größerer globaler Sport. Und ist eigentlich prädestiniert, auch im Bereich Lifestyle nochmal viel stärker zu sein, als es heute ist. Aber braucht da, glaube ich, noch ein bisschen. Ne? Amerika ist in dem Bereich tendenziell immer ein paar Schritte weiter. Und Fußball ist natürlich einfach in Europa und im Rest der Welt, Südamerika und so, verbreiteter. Deshalb, glaube ich, dauert es ein bisschen länger. Aber es gehört natürlich auch dazu, dass sich diese Vereine und auch der Verband letztendlich auch, dass sie sich nicht nur über den Sport definieren, sondern auch über den Sport-Lifestyle, der damit hergeht. Und dann sind die Möglichkeiten unfassbar. Ja, wir sind lustigerweise auch seit einigen Jahren jetzt mit einigen Vereinen in starkem Kontakt, die nämlich genau das verstanden haben und jetzt den Teil...
Deutsche Vereine oder international?
Sowohl als auch. Mhm. Also sind wir mit einigen in Kontakt. Und also ich meine, ein absoluter No-Brainer. Also wirklich, und du wirst sehen, in 5-10 Jahren ist es gang und gäbe für diese ganzen Vereine.
Vielleicht ist das auch irgendwie eine weitere Value Creation für so diese natürlich ganzen reichen Vereinsbesitzer, die jetzt irgendwie sich zwei Vereine gekauft haben.
Absolut, absolut. Ja, weil natürlich wird ein Bayern München Fan auch einen Bayern München Lifestyle Turnschuh kaufen, ja, den er dann unter der Woche anziehen kann, wenn der geschmackvoll und schön designt ist. Und natürlich werden die auch auf die Bayern München Party gehen und etc. etc. Also da, ja, wir sprechen auch immer gern davon, wirklich Universen um Marken herum aufzubauen. Und da gibt es einfach einen großen Teil vom Universum um eine Fußballvereinsmarke herum, die einfach noch nicht angefasst worden sind. Oder die bis jetzt so einfach, das lohnt sich doch gar nicht so nach dem Motto, und wird dann irgendwelchen Lizenzagenturen übergeben.
Hier kriegst das Logo als Lizenz und dann darfst du einen Toaster machen.
Ja. Ganz genau. Und das ist natürlich, und da müssen sich jetzt einige überwinden und müssen sagen, okay, das kostet jetzt vielleicht ein bisschen Geld am Anfang, um das selbst aufzubauen, aber der Mehrwert, der dann hinten raus generiert wird, ist natürlich enorm.
Aber ihr macht auch Matchmaking sozusagen, wo ihr einfach Marken introduced und zusammenbringt und überlegt, was könnten die gemeinsam machen?
Ja, ganz viel, genau. Also wir verstehen uns eigentlich mittlerweile wir nennen das selbst Cultural Consultancy. Wir haben ja auch, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber wir machen ja relativ viel Thought Leadership in den letzten Jahren. Heißt nun mal die Panel auch, mit dem wir sehr häufig sprechen. Und diese Reise im Bereich Thought Leadership ging bei uns los vor 3-4 Jahren mit diesem White Paper, was wir geschrieben hatten zum Thema New Luxury, also wie versteht eine junge Audience Luxus, und haben dann eigentlich darauf aufbauend mit der Boston Consulting Group letztes Jahr das White Paper Culture, Culture, Culture herausgebracht, wo es eigentlich genau um den Punkt ging, einmal zu definieren, wer ist denn eigentlich dieser sehr einflussreiche, high-spending young consumer, den wir erreichen und den wir so gut kennen, ja, und haben den dann eigentlich als cultural pioneer definiert, also beschrieben und haben auch die Signifikanz von kulturellem Marketing eigentlich herausgearbeitet, mit einer relativ großen Studie, mit 12.000 Leuten gesprochen, China, Europa, Amerika, über von Gen X über Millennial zu Gen Z, und konnten eigentlich ganz schön aufzeigen, dass der Cultural Pioneer letztendlich wirklich einen signifikanten Impact auf die Masse hat, die nach ihm oder ihr kommt. Also konnten es wirklich ganz schön auch mit Umsätzen von Firmen vergleichen und mit Market Values von Firmen vergleichen. Weil wir natürlich auch in so einer Welt arbeiten, wo immer ganz oft gesagt wird, ja, okay, klar, erreicht ihr so die ganzen Coolen oben an der Spitze, aber bringt mir das wirklich was, wenn ich alle anderen dann damit auch erreichen möchte? Und konnten eigentlich über diese Studie ganz schön zeigen, wie wichtig kulturelles Marketing ist, wie wichtig der Cultural Pioneer ist.
Ist es eigentlich nur im Fashion-Bereich so oder ist es auch in anderen Bereichen so?
Na, also ich glaube, mittlerweile spielt das wirklich überall eine Rolle. Ja, also das merken wir auch eigentlich an unserem Kundenstamm ganz schön, weil das ist natürlich immer noch sehr Fashion-Lifestyle-lastig, aber Die Autoindustrie ist da mittlerweile voll integriert. Technologieindustrie ist da voll integriert. Wir sprechen auch viel mit Real Estate, weil da geht es natürlich auch um kulturelles Aufladen von neuen Locations und neuen Malls und neuen Destinations. Also ich glaube, das spielt mittlerweile wirklich überall in jeder Branche eine sehr, sehr große Rolle. Und macht uns natürlich auch einen Riesenspaß, weil wir viel mehr als jemals zuvor wirklich Impact haben auf das, was am Ende wirklich herauskommt. Wir nicht mehr nur angerufen werden, guck mal, hier ist der neue Schuh oder die neue Kollektion, helft uns jetzt mal bitte, das zu vermarkten, sondern die Gespräche gehen jetzt eigentlich schon viel früher los. Und es fängt eigentlich an mit, okay, wir haben hier als Firma eine Transformation vor uns und wir müssen jetzt unbedingt Digitalisierung hinbekommen, wir müssen Direct-to-Consumer hinbekommen, wir müssen den Culture Pioneer ansprechen können. Und wir hätten jetzt eigentlich gerne das heiße Weite, die uns dabei hilft, diese Person richtig zu erreichen, mit dem richtigen Ton, der richtigen Voice, dem richtigen Produkt, etc., etc., und können dann wirklich ganz toll gesamtheitlich mit der Marke arbeiten. Und ein Teil davon findet dann vielleicht auch bei uns auf unseren Kanälen statt, aber muss nicht unbedingt. Ja, da kommt es natürlich dann ganz auf die Marke an, aufs Produkt an, auf den Collaborator an. Aber genau, wir machen das dann eigentlich end-to-end und genau, das macht natürlich einen Riesenspaß, weil wir wirklich aus dem Vollen schöpfen können und wirklich alles, was wir in den letzten 16 Jahren über den Markt, über den Consumer gelernt haben, damit einfließen lassen können.
Und sag nochmal, Co-Creations haben wir gehört, Kommunikation auf den verschiedenen Plattformen haben wir jetzt, sagst du auch, logischerweise muss man da präsent sein, da was machen. Gibt es noch was anderes, vielleicht was Neuer dazugekommen ist, was man nicht so im Blick hat, wo du sagst, okay, das machen immer mehr Marken, die jetzt sozusagen um diesen Cultural Influencer oder diese Culture generell bemüht sind, auch diese D2C-Komponente bemüht sind. Siehst du noch was anderes, was man vielleicht nicht so im Blick hat?
Ja, ich glaube, also der eine Teil, der nicht extrem wichtig ist, der so zum gewissen Grad bei den anderen mit einfließt, aber trotzdem auch nochmal selbst benannt werden muss, ist natürlich der Community-Teil. Weil es natürlich immer ganz, ganz stark darum geht, wie baust du eine Community um eine Marke herum auf? Und schaffst echte Verbindung zu dieser Community. Das ist bei uns natürlich auch immer Hauptthema und gehört immer mit dazu oder gehört oft mit dazu. Und genau. Und es ist halt immer sehr vielschichtig. Ja? Also ich glaube, das macht die Art der Arbeit für uns so spannend, aber macht die Art der Arbeit, glaube ich, auch so unglaublich schwer für andere. Also je nachdem, wie sie sich definieren, für andere Agenturen, für Kreativagenturen oder Werbeagenturen, weil wir natürlich wirklich diese ganzen Themen end-to-end uns anschauen und betrachten, weil wir einerseits wissen, dass es nur so funktioniert im Markt und andererseits selbst Marke im Markt sind und es natürlich an uns permanent selbst testen. Ja, und du kannst halt nicht, also jetzt an der Kollaboration, du kannst halt nicht nur ein cooles Produkt machen. Also das Produkt muss cool sein, der Collaborator muss cool sein, die Geschichte dazu muss stimmig sein, muss Sinn machen, muss überraschen. Du musst das Talent, was du um dieses Thema herum aktivierst, muss authentisch sein. Die Läden, wo und wie das verkauft wird, muss stimmen. Und da merkst du dann auf einmal, du hast halt wirklich unglaublich viele Consumer Touchpoints. Und die müssen alle authentisch sein, aufeinander abgestimmt sein und sinnvoll sein. Und das können dann natürlich einfach echt nicht viele Leute abbilden. Es gibt halt ganz viele, die können Teil davon abbilden. Die können cooles Produkte sein. Dann gibt es andere, die können coolen 30-Sekünder drehen. Und dann gibt es andere, die können 10 coole Talents ranholen, die dann das Thema auf TikTok und Instagram posten. Und dann gibt es wieder einen anderen, die können noch irgendwie ein cooles Seeding-Goodie machen, was gut ankommt bei der Audience. Und dann bist du bei Nächsten, die buchen dir dann die Media dazu. Aber es gibt, würde ich behaupten, also wirklich niemanden, der dir das einfach alles von A bis Z sinnvoll und
wie rechnet ihr sowas ab? Also ich meine, das ist ja bei euch offensichtlich dann auch eine Agenturleistung, die ihr bringt. Also heißt Nobiety an der Stelle dann als Agentur verstanden?
Ja, es ist, ich werde ungern in so Schubladen gesteckt, um ehrlich zu sein, weil es ist nicht wirklich eine Agenturleistung, es ist nicht wirklich eine Medialeistung und es ist letztendlich, aber also wenn du es definieren müsstest, ist es, glaube ich, es ist eine Mischung von Publishing, Agentur und Consultancy. Mhm. Ja.
Und dann rechnet ihr Tagessätze ab, oder?
Je nachdem, ganz unterschiedlich. Also als Consultancy rechnest du natürlich Produkte ab. Mhm. Ja, da kann Consulting ein Produkt sein, da kann Community ein Produkt sein. Ja, auf die Art und Weise dann auf Agenturseite. Wir haben natürlich Kreativdirektion, Produktion von Assets für verschiedene Plattformen. Klar, das rechnet, also da können wir uns natürlich, also das rechnen wir natürlich genauso ab, wie alle anderen es auch abrechnen. Mhm. Aber ich glaube, bei uns sind die Services natürlich einfach unglaublich vielschichtig. Und wir machen, glaube ich, im Gegensatz zu den meisten anderen, machen wir relativ viel, aber wir machen es halt komplett fokussiert auf New Luxury. Ja, das ist praktisch unser Film letztendlich. Und der Actor ist der Cultural Pioneer. Ja, und wir machen praktisch alles, was wir hier bei Heiß & Wald machen, was wir als Publisher machen, was wir als Direct-to-Consumer-Brand machen und auch was wir als Agentur und Consultancy machen, machen wir im Bereich New Luxury und für den Cultural Pioneer. Ja, und das gibt uns natürlich unglaublich viel Fokus, auch wenn wir da auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen letztendlich arbeiten.
Okay. Wie groß ist eure Firma mittlerweile geworden? Also über alle Jahre seid ihr immer gewachsen. Wie viele Mitarbeiter hast du aktuell?
Wir sind momentan 160 Mitarbeiter.
Okay. Genau. Ja. Und macht dann jetzt auch schon wahrscheinlich, nehme ich mal an, so eure 15, 20 Millionen Umsatz wahrscheinlich mit allem zusammen.
Ja, wir sind ja eine private Firma, deshalb wir müssen ja zum Glück müssen wir ja keine Auskunft geben dazu. Ja.
Aber so wird es ja ungefähr sein. Ich bin jetzt nicht ganz uninformiert.
Das weiß ich nicht, wie gut du informiert bist. Das kann ich dir leider nicht sagen.
Und du guckst ja sehr, sehr gut auf diesen New Luxury oder generell auch im Fashion-Bereich, vielleicht den ganzen Markt sogar. Wer macht denn da gerade einen guten Job? Siehst du irgendwelche, sag mal, traditionellen Brands, die jetzt einen guten Dreh gefunden haben oder neue Firmen entstehen? Ist dir da irgendwie aufgefallen?
Ja, da gibt es natürlich einige, die mittlerweile einen ganz guten Job machen. Das Schöne ist natürlich, dass wir da auch ganz stark sehen, wie unser Markt da einen ganz großen Einfluss mittlerweile hat. Also vor 15 Jahren hätten wir uns noch gefreut, wenn Louis Vuitton oder Gucci irgendwie gewusst hätte, wer wir sind. Und mittlerweile ist es natürlich so, dass Leute, die aus unserem Umfeld kommen, die Kreativdirektoren bei diesen ganzen Firmen werden und letztendlich wirklich auf Marketing- und Kreativseite diese Häuser übernehmen. Deshalb, ich meine, so ein Virgil Abloh macht natürlich bei Louis Vuitton einen sehr, sehr guten Job und ist natürlich auch ein unglaublich starker Kommunikator, weiß sehr gut, seine eigenen Kommunikationskanäle einzusetzen und auch den richtigen Ton zu treffen mit der Audience. Deshalb, genau, Louis Vuitton ist da sicherlich gerade ganz weit vorne. Dior macht dann natürlich auch einen sehr guten Job mit Kim Jones, der ja auch aus unserem Umfeld kommt und vorher bei Louis Vuitton war. Givenchy hat gerade Matthew Williams eingestellt, der ja auch aus dem Umfeld kommt und das wird gerade wieder viel energetischer. Gucci macht natürlich schon seit langem einen sehr guten Job unter Alessandro Michele, also ist da auch sehr stark unterwegs, hat ja unfassbare Wachstumsraten auch hinter sich. Balenciaga ist natürlich auch ein super Beispiel mit Demna Gvasalia von Vetements, der da einen ganz tollen Job macht seit Jahren und es immer wieder schafft zu überraschen und interessante Themen zu bringen und interessantes Cultural Commentary zu betreiben eigentlich über seine Kollektion. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber weil das Thema zum Beispiel Kollaboration entwickelt sich ja auch ganz stark weiter. Also weißt du, wenn irgendwie vor 5 Jahren es noch jemanden geschockt hätte, wenn einfach Marke X und Y zusammenarbeiten, dann reicht es natürlich heutzutage nicht mehr. Und der letzte Übergau war ja so ein bisschen, dass jetzt gerade in den letzten 1-2 Monaten, Gucci hat ja eine Kollektion gemacht, wo sie mit Balenciaga eine Kollaboration gemacht haben, also Luxusmarke mit Luxusmarke. Mhm. Und jetzt gerade vor ein paar Tagen wiederum hat Balenciaga seine neue Kollektion gezeigt und hat da Gucci-Taschen mit Balenciaga-Branding wiederum gezeigt. Mhm. Und wo sich eigentlich wahrscheinlich zum gewissen Grad auch schon lustig gemacht wird über das Thema Kollaboration. Mhm. Und das so ein bisschen ironisch betrachtet wird. Aber klar, so merkst du halt, wie das Ganze wirklich auf die Spitze getrieben wird. Aber andererseits natürlich auch immer größere Wow-Effekte kreiert werden müssen, um dass die Audiences überhaupt mitbekommen.
Meine, vor kurzem gab es doch hier diese Kollaboration mit Burger King, also mit so wirklich so Mainstream, ich sage jetzt mal fast so Trash-Brands, die dann auf einmal mit irgendwelchen Top-Kollaboratoren zusammenarbeiten. Ich glaube, das war in dem Falle mit Travis Scott oder sowas, ne?
Das war McDonald's.
Oder McDonald's, ja genau. Also man sagt, okay.
Ja genau, das ist halt genau so ein Thema. Und das Witzige ist, es war insofern authentisch, weil alle Travis Scott-Fans wussten, dass Travis ein riesen McDonald's-Fan ist. Mhm. Und Travis hat ja dann sein eigenes Menü gemacht, seine eigene Merchandising-Kollektion und weiß nicht, ob du es gesehen hast, gab es auch so ein Chicken McNuggets-Kissen und das war auch sehr lustig alles. Und deshalb hat es uns eigentlich gar nicht überrascht, dass das so durch die Decke geht, in Anführungszeichen. Aber ja, du brauchst halt immer größere Themen, neue Angles, spannende Geschichten, die du erzählen kannst, weil wir befinden uns in einer Zeit, wo 10, 15 solcher Projekte am Tag letztendlich announced werden und herauskommen. Und da ist es natürlich nicht so leicht, bei der Audience top of mind zu sein.
Ist denn das eigentlich ein Zufall, dass du hast gerade die wichtigsten, die du genannt hast, waren dann, glaube ich, Louis Vuitton, Dior, das sind ja alles irgendwie, die gehören ja alles zu diesem Louis Vuitton, LVMH-Konzern, ne? Von dem Bernard Arnault. Der ist ja gerade, sozusagen, glaube ich, sogar der reichste Mensch der Welt mit diesem LVMH, diesem super Luxuskonzern aus Frankreich, also ja. eine der wertvollsten Firmen der Welt, und er hält da große Anteile, sogar, der Kollege hat scheinbar mehr Firmenwert aggregiert als sogar Jeff Bezos. Spielen die da eine Rolle? Ist das Zufall, dass die irgendwie alle zu diesem Konzern gehören, oder hat da irgendwie LVMH so einen besonderen, Weg gefunden?
Ja, Gucci, Balenciaga zum Beispiel gehören zu Kering, das ist ja ihr Hauptkonkurrent. Mhm. Aber wie du richtigerweise sagst, LVMH ist dann natürlich schon also mit Abstand der größte weltweit und hat da ein unfassbar großes Luxusportfolio angehäuft. Die haben ja auch gerade Tiffany's gekauft für über 16 Milliarden. Den gehört Bulgari, also gehören diverse Uhrenmarken. Also es ist unfassbar groß und verstehen es anscheinend einfach sehr gut, diese Luxushäuser zu kaufen, aber gleichzeitig auch dafür zu sorgen, dass diese Luxusmarken ihre Marke beibehalten, ihre Differenzierung beibehalten und das dann aber auch mittelfristig groß zu skalieren, indem sie die richtigen Kreativdirektoren reinholen, indem sie natürlich besser wie die meisten anderen verstehen, Retail zu skalieren, global. Denen gehört ja auch Sephora. Also wie gesagt, die haben da natürlich schon wirklich eine unfassbar große Expertise jetzt aufgebaut in dem Bereich. Und gleichzeitig haben sie es aber auch geschafft, sich dann immer wieder neu zu definieren und neuen Marktgegebenheiten anzupassen, weil sie jetzt auch die ersten im Luxussegment waren, die so bold eigentlich in diese neue Generation an Kreativdirektoren reingegangen sind. Ja, weil, wie gesagt, also Louis Vuitton mit Virgil, Dior mit Kim Jones, Givenchy mit Matthew Williams. Vor Jahren hatten sie schon bei Kenzo die Leute von Opening Ceremony drin. Also sich da auch echt was getraut haben. Und du kannst mir glauben, also wie Louis Vuitton Virgil Abloh announced wurde, das fanden ganz, ganz viele nicht so cool, die so aus dem traditionellen Luxusumfeld kommen. Und also da haben sie auch echt bewiesen, dass sie sich was trauen. Haben ja auch Rimowa jetzt komplett neu erfunden und rumgedreht und haben eigentlich aus einer Premium Koffermarke eine Luxusmarke auch wieder kreiert in den letzten Jahren, auch ganz stark über das Thema Kollaboration. Ja, da kam ja auch irgendwie Rimowa mit Supreme, Rimowa mit Alex Israel, dem Künstler, Rimowa mit Dior, einer anderen Marke aus ihrem Haus. Da ist ja der Sohn von Bernard Arnault reingegangen vor Jahren als CEO und hat dann eigentlich letztendlich genau über kulturelles Marketing letztendlich es geschafft, aus einer tollen Premium-Koffermarke letztendlich auch wieder den Luxusmarkt zu schaffen. Sind aus Retail komplett rausgegangen, nur noch eigene Flagship-Stores und. Das ist dann letztendlich so ein bisschen die klassische Luxusformel, aber auf der anderen Seite auch zu verstehen, an die Zeit angepasst, dann ihr Marketing zu betreiben.
Bräuchte nicht eigentlich jede Brand, also es ist schon so eine These, wenn ich dich jetzt höre, wie du auch über diese Creative Director sprichst, ist es natürlich bei Modemarken irgendwie noch naheliegender vielleicht, dass die jetzt irgendwie, die müssen ja ständig neu erfinden, neue Produkte erfinden als Modemarke, aber glaubst du, dass es nicht auch als Automobilmarke oder als, ja, weiß ich nicht, viele weitere Branchen eigentlich Creative Director bräuchten, um sowas in der heutigen Zeit umzusetzen?
Doch, ganz klar. Also, und ich glaube, da geht es auch hin. Also andere Industrien sind da einfach noch ein bisschen langsamer, auch oft, weil natürlich das Produkt viel komplexer ist. Also zum Beispiel die Autoindustrie hat, glaube ich, mittlerweile auch gemerkt. Ich meine, wir haben jetzt ja auch gesehen Virgil Abloh mit Mercedes-Benz, wir haben gesehen KISS mit BMW, wo mittlerweile auch nicht mehr nur so ein bisschen Co-Branding betrieben wird, sondern wirklich ganze Autos designt und verkauft werden, wo Bekleidungskollektionen designt werden, die mit diesen Autos herauskommen, wo Events gehostet werden, wo diese Autos wie Kunstobjekte zelebriert werden. Also ich glaube, da merkt man natürlich, dass auch solche Industrien merken, dass ja, also dass es nicht mehr nur um PS geht, dass es nicht mehr um Zylinder geht, sondern dass es letztendlich um kulturelle Relevanz geht für diese neue Audience. Und wenn man sich die Zahlen anschaut und wie wichtig die jungen Millennials und Gen Z gerade im Luxussegment werden, ja, also ich glaube schon 2025 über 60% von der Kaufkraft kommt dann von den beiden Gruppen, dann ist es natürlich ganz klar, dass diese ganzen Marken sich da nochmal neu definieren müssen und sich wirklich nochmal stärker auch als Luxusmarken verankern müssen. Ja, weil das ist das andere. Also man merkt natürlich, dass auch ganz viele Automarken, auch wenn wir sie schon immer als teure und hochwertige Produkte wahrgenommen haben, jetzt wirklich die Entscheidung kommt, nee, also wir sind keine Premium-Automarken, sondern wir sind Luxusmarken und dieser Luxus muss sich natürlich in allen Touchpoints wiederfinden. Nicht nur im Auto und am Geräusch der Tür und an der Motorleistung, sondern natürlich auch am Service und an der ganzen Welt, die letztendlich um diese Autos herum kreiert wird. Genau, das, die Autoindustrie, glaube ich, ein schönes Beispiel, wie das jetzt wirklich auch ganz stark in andere Industrien reingeht. Und da die Skillsets, die in der Luxus- und Lifestyle-Industrie schon über die letzten 10, 20 Jahre da aufgebaut wurden, eigentlich auch in anderen Industrien immer relevanter werden.
Heute habe ich etwas ganz, ganz Neues bekommen von den Kolleginnen und Kollegen von Vodafone. Und zwar kein Tarif, kein digitales Event, sondern ein Schloss. Und zwar keins, das man besichtigen kann oder beziehen könnte, sondern eins, mit dem man Türen und Lagerhallen abschließen kann. Ich habe so ein Schloss zum ersten Mal gesehen, als ich in der Highschool war, in der 11. Klasse. Da habe ich meinen Locker damit abgeschlossen. Mittlerweile gibt es auch ganz viele Fitnessstudios. Also diese Art Schloss. Und zwar kann man das jetzt digital öffnen. Man muss sich keinen Code mehr merken. Man kann so ein Schloss digital betreiben, darüber auch Zugänge vergeben und steuern. Das ganze Projekt ist eine Kooperation mit dem Schlosshersteller Abus. Und dieses Schloss ist dann versehen mit einer SIM-Karte, einem Bluetooth-Modul, mit einem Bewegungssensor, einem GPS-Sender. Also extrem sichere Sache und wahrscheinlich für ganz viele Firmen, die Hardware herstellen, die vielleicht Baustellen betreiben, die auf jeden Fall sensible haptische Geräte irgendwo stehen haben. Interessant. Alle Infos dazu unter vodafone.de/smart-lock. Also L-O-C-K wie Lock. vodafone.de/smart-lock. Sagen wir mal ein paar Worte zum anderen Thema, das in den letzten Wochen ebenfalls riesig war, NFTs. Ja. Also bist du da auch bullish? Seid ihr da auch unterwegs? Wie ist dein Blick auf das NFT-Thema? Und also ich meine, diese Non-Fungible Tokens, davon rede ich, ne? So Blockchain-Prinzip. Ja. Ja. Ist das was in der Fashion-Szene jetzt auch ein großes Thema wird?
Klar, also ist natürlich in aller Munde seit Anfang diesen Jahres besonders. Und wir beschäftigen uns auch mit dem Thema NFT und mit dem Thema Blockchain seit längerem, sowohl für uns selbst, ja, weil auch da glauben wir natürlich, okay, das ist letztendlich eine neue, noch direktere Creator Economy, ja, die es noch einfacher machen wird, direct to consumer zu gehen und mit seiner Community direkt in Kontakt zu treten. Und schauen deshalb natürlich selbst, wie kann das unsere Community powern, ja, über eine eigene Currency, über eigene NFTs, über eigene Blockchain oder. Aber schauen uns das natürlich genauso an, um zu schauen, inwiefern das jetzt relevanter wird für unsere vielen Markenpartner und wie wir das auf der Seite unseres Geschäfts mit einbeziehen müssen und sollten. Und Ja, also bin da definitiv langfristig bullish. Ich glaube schon, dass wir uns da jetzt gerade in der Bubble befinden und glaube auch, dass da diese NFT-Preise, die wir da jetzt in den letzten Monaten gesehen haben, dass das sich nicht halten wird. Das sind ja fast eher Kunstobjekte dann und Collectibles, als dass es jetzt Day-to-Day-Produkte sind. Aber ich glaube, wenn wir mal so diesen Wechsel haben vom Kunstobjekt NFT zum, sagen wir mal, Wearable zum Beispiel, ja, wo dann digitale Produkte, Schuhe, T-Shirts, Jacken oder was auch immer, also wenn das mal normale Preise bekommt, ja, Preise wie Sachen im echten Leben letztendlich, dann glaube ich, wird das auf jeden Fall fester Bestandteil, weil ich meine, wenn man jetzt alleine schaut, wie viel Zeit, wenn ich bei mir gucke, wie viel Zeit ich auf Instagram verbringe, dann, also ich rate jetzt, aber ich gehe schwer davon aus, es gibt keinen anderen Ort, ja, wenn wir jetzt mal Instagram als digitale Welt bezeichnen, es gibt keinen anderen Ort dieser Welt, wo ich mehr Zeit verbringe. Mhm. Also gibt keinen echten Laden, kein Kino, kein Theater, kein Spielplatz, nichts. Es gibt nichts, wo ich so viel Zeit verbringe wie auf Instagram. Mhm. Und deshalb ist es für mich überhaupt nicht abwegig zu denken, dass es mir wichtig sein wird, was ich auf Instagram anhabe. In Anführungszeichen. Ja, also wenn wir uns jetzt mal Instagram in 10 Jahren vorstellen, oder ich nehme jetzt Instagram als Beispiel für alle möglichen digitalen Welten, die sich da eröffnen werden. Das können Spiele sein, das können Second Life-artige Welten sein. Dann muss es mir doch wichtig sein, was ich da anhabe, weil mich viel mehr Leute dort sehen werden als irgendwo anders. Mhm. Ja, und dementsprechend werde ich auch für die Sachen genauso viel oder mehr Geld ausgeben als für alles, was ich als was ich sonst so anhab. Mhm. Ja, wir haben ein relativ großes Gaming Paper gerade herausgebracht und ja, da kamen auch so geile Quotes raus, so Sachen wie dressing up for Instagram and wearing sweatpants in real life. Ja, und das ist so, und wenn du einmal dich darauf einlässt, dann macht das natürlich auch absolut Sinn. Ja, und ich glaube, da fehlen jetzt, wie gesagt, noch ein paar Jahre. Ich glaube, da wird die Bubble, in der wir uns da gerade befinden, das wird schon wieder signifikant abnehmen erstmal, aber ich glaube, das Thema ist gesetzt, ja, und ich glaube, in 3-4 Jahren ist es ein fester Bestandteil von dem, was wir alle machen und kaufen und beziehen. Und deshalb geht es eigentlich darum, sich jetzt zu committen und zu sagen, okay, wo wollen wir in 3-4 Jahren sein? Ich glaube, es geht jetzt weniger. Ich glaube, das war jetzt so eine ganz kurze Goldgräberstimmung. Also jetzt irgendwie zu denken, dass man da jetzt schnell einen Rubel macht. Das glaube ich nicht, um ehrlich zu sein, dass das jetzt noch groß funktionieren wird. Da hätte man noch schneller sein müssen. Aber also für uns ist ganz klar, dass wir das Thema sehr, sehr ernst nehmen werden. Und auch da wieder natürlich voll davon ausgehen, ich meine, worum geht's denn noch, wenn du direkten Access hast, direkt transacten kannst mit deiner Community, du hast niemanden mehr dazwischen in Zukunft, hast nur noch die Blockchain dann geht es doch eigentlich nur noch um Kommunikation. Und das machen wir seit 16 Jahren und dementsprechend besser als die meisten anderen. Mhm. Und deshalb glauben wir, dass wir wirklich in dieser neuen digitalen Welt, also ich sage manchmal zu meinem Team, vielleicht waren wir 16 Jahre nur hier am Rumprobieren, um uns auf den Moment vorzubereiten. Ja, okay. Weil wir natürlich so predestined sind, auch hier in dem Bereich, uns zu positionieren und mit unserer Community in Kontakt zu treten und unsere Community zu empowern.
Wann gibt's denn die ersten Läden für euch? Also ich über ein Thema als letztes vielleicht generell das Thema Läden. Ich wollte dich ja eh darauf ansprechen, jetzt, wenn ich das so höre. Du sprichst ja auch viel von eurer Community. Muss man dann hier auch ein paar Läden demnächst mal haben?
Muss man. Doch, glaube ich, hast du auch recht. Also ich muss dir ehrlich sein, wir werden da ein paar ganz spannende Themen haben in sehr, sehr naher Zukunft. Also das wird das eine Thema wird jetzt sehr bald announced und kommt auch noch dieses Jahr und dann, so wie es aussieht, wahrscheinlich noch was Nächstes. Aber auch da ist es natürlich so, dass uns echt wichtig ist, dass es was Spezielles ist, dass es ein Retail-Erlebnis ist und ein Retail-Ort ist, wo es wo es als Überraschung kommt und wo es in der Form noch nie da gewesen ist. Und ich glaube, deshalb werden wir auch da überraschen und wieder zeigen, wie wir etwas ganz Besonderes für den Culture Pioneer machen, den man so weltweit antrifft und der so, wie gesagt, noch nicht begrüßt wurde.
Aber als Hinweis schon mal vielleicht, du bist selber Fan von bestimmten Läden. Ich habe ein Interview von dir gelesen jetzt in der Vorbereitung. Du bist, glaube ich, in Berlin. Da sagst du, Harveys am Kudamm ist ein Laden, wo du gerne hingehst.
Lustig, dass du das ansprichst. Ja, also ich bin grundsätzlich natürlich super, also auch ein super Fan von Retail, ne? Also muss man jetzt dazu sagen. Also bei allem Digitalen, was wir machen, wird auch die echte Welt und Retail immer eine Rolle spielen, meiner Meinung nach. Ich glaube, man muss nur die Rolle davon verstehen. Ja? Also du wirst auch von Not in Paris echte Aufschläge, also oder Aufschläge in der echten Welt sehen, in der Form von Pop-Up-Stores und auch größeren Sachen in Zukunft. Also wir glauben eigentlich, dass Omnichannel und Multitouch, das ist super wichtig und macht auch Sinn. Nur wie gesagt, du musst halt verstehen, für was dieser Laden oder für was dieses Retail-Environment wirklich gedacht ist und dass es ein Erlebnis sein muss und dass es die Leute in deine Welt transportieren muss und dass es halt in dem Bereich nicht nur um Transaction geht oder vielleicht gar nicht um Transaction geht, sondern um andere Sachen.
Gibt es ein paar andere Läden, die du cool findest? Also, du hast ja noch ein paar mehr genannt weltweit.
Harveys finde ich auch cool. Weißt du, ich muss natürlich auch immer Sachen cool finden, die nicht jeder cool findet. Also, und Harveys ist das Lustige, ist ein relativ alter Laden, ja, den es schon seit Ewigkeiten gibt und die haben keinen Online-Store und die haben die gleiche Tüte seit 25 Jahren, 30, 40 Jahren, glaube ich sogar. Und da steht der gleiche Typ hinter der Theke seit 40 Jahren. Aber die haben eine ganz besondere Markenauswahl, ja, das ist Comme des Garçons und Issey Miyake und Yoji Yamamoto, also sehr japanisch, sehr speziell und es sind alles Marken, die findest du fast nirgendwo anders. Mhm. Also gibt es immer so ein, zwei Läden in jedem Land, wenn überhaupt. Und deshalb finde ich Harveys cool. Aber ich finde natürlich, Wustor finde ich auch cool. Und
was ist das?
Wustor ist in Kreuzberg, ein ganz toller Laden. Auch so eine Art, also kannst du schon sagen, Concept Store für Frauen und Männer und Turnschuhe und Objekte und Kosmetik und so weiter und so fort. Also das finde ich cool. Ich finde The Store cool im Soho House. Also ich finde Retail immer noch super wichtig und ist ja für mich auch bei jeder Reise, also jeder hat ja so seine Art und Weise, eine Stadt kennenzulernen. Mhm. Ja? Und für mich fängt jede Stadt mit Retail an. Also ich gehe in jeder Stadt als allererstes in die coolen Läden, die mir so empfohlen wurden. Und darüber lerne ich dann die Kunstinstitutionen, die richtigen Restaurants, die richtigen Bars, die richtigen Orte kennen. Aber für mich ist immer der Bezugspunkt Retail, weil ich genau weiß, im richtigen Laden steht die richtige Person, die versteht, was mich interessiert, letztendlich auch in allem anderen. Und deshalb also bin ich da auch immer noch extrem passioniert, was das Thema Retail angeht. Und auch das echte Erleben von Produkten und von Erlebnissen. Und genau, freue mich deshalb auch wirklich sehr darauf, dass wir in dem Bereich jetzt sehr, sehr bald reingehen und da auch natürlich wieder Sachen anders machen und neu machen und natürlich auch nochmal auf eine ganz neue Art und Weise das Physische und das Digitale miteinander verbinden werden, weil das ja immer so ein bisschen unser Steckenpferd ist, auch bei Not in Paris und Berlin und Colette Mon Amour. Also da geht's ja wirklich immer so um Content, Commerce, Community und aber auch gleichzeitig um digital und physisch zu verbinden. Und ich glaube, Retail gibt dem Ganzen dann wirklich nochmal eine ganz neue Dimension und auch was Lokales, was ich auch sehr spannend finde.
Okay. Okay. Also, wir haben jetzt wieder eine lange Reise gemacht, aber genau das war das Ziel, einmal wirklich Update zu bekommen. Was macht ihr mit High Snobiety? Wie siehst du die Welt? Und ich glaube, da war jetzt wirklich alles drin. Ich lasse uns das beibehalten. Also, ich hoffe, ich kriege immer mal wieder mal ein bisschen aus deinem Kalender rausgeschnitten in den nächsten Jahren. Und vielen Dank, David.
Danke für die Einladung und ja, hat wie immer Spaß gemacht.
Alles klar. Ciao, ciao.
Ciao, mach's gut.
Zum Schluss mal wieder der Hinweis auf unsere hauseigene OMR Academy. Wir bieten dort 10-wöchige E-Learning-Kurse, bekommen nachher ein Zertifikat, hat so 2 bis 3 Stunden Selbstlernaufwand pro Woche, aber man lernt halt richtig in der Tiefe etwas. mit einem OMR-Siegel drauf. Das ist wirklich tipptopp. Und Themenbereiche gäbe es folgende. Facebook und Instagram Advertising könnte man lernen über SEA und Google Ads. Man kann über Digital Marketing Analytics, über SEO Fundamentals, über E-Mail Marketing. Instagram Marketing ist neu dabei. Also all diese Kurse laufen. Die laufen natürlich immer ab einem gewissen Startzeitpunkt. Müssen wir mal gucken auf der Website, wann der jeweilige Kurs wieder losgeht. Wir machen das gemeinsam mit einem Partner, den Head Start Studios. Die helfen uns dabei bei der Umsetzung des Ganzen. Also alles natürlich remote, von der Couch aus machbar, aber OMR, Content-Qualität hoffentlich überall drin. Sonst schreibt mir, es gibt 10% Rabatt für alle Hörer dieses Podcasts. Also omr-academy.de und dort dann den Code eingeben, OMR Podcast. Schaut mal durch, ob da irgendein Kurs für euch dabei sein könnte. Man kriegt auch wirklich ein super Netzwerk, fällt mir noch ein. Trifft eine ganze Reihe von Leuten sozusagen digital, die man aber dann noch nachher bei LinkedIn überall adden kann und auch wieder einzeln separat ansprechen kann für nachfolgende Fragen und so weiter und so weiter.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.